Ich möchte nun einen Schriftabschnitt lesen aus dem Evangelium des Johannes, des Apostels, der zuletzt geschrieben hat, weil er ja bereits die anderen Evangelien vorliegen hatte. Da musste er nicht dasselbe nochmal schreiben. Er setzt die anderen voraus und setzt andere Schwerpunkte. Die Grundlage war gelegt, tut Buße und jetzt der nächste Schritt, glaubt an den Herrn Jesus Christus. Glaubt und lebt, dass Jesus der Christus ist. Er ist der Herr und bringt zum Vater zurück. Und so lese ich aus dem Evangelium Johannes Kapitel 3, die Verse 13 bis 18. Johannes 3, 13 bis 18. Und nicht einer ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der aus dem Himmel herabgestiegene, der Sohn des Menschen. Nach unten, von unten nach oben, das geht nicht. Hinauf kommt nur, wer zuerst von oben heruntergekommen ist. Vers 14. Und wie Mose in der Wüste, in der Wildnis, die Bronzeschlange auf einem Pfahl aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn an einem Pfahl aufgerichtet, erhöht werden. Damit jeder, der an ihn glaubt, in ihn hinein glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges, äonisches Leben habe. Denn so sehr liebt heute noch Gott den Kosmos, seine Welt, dass er den alleinig gewordenen Sohn gab, dahin gab. Er hat ihn losgelassen, der Willkür der Menschen überlassen, aber nicht verlassen. Damit jeder, der an ihn glaubt, in ihn hinein glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige, äonische Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in den Kosmos, in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Wer an ihn glaubt, in ihn hinein glaubt, wird nicht verurteilt, nicht gerichtet. Wer aber nicht an ihn glaubt, der ist schon verurteilt, weil er nicht in den Namen des einzigen, alleinig gewordenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Unglaube ist also keine Belanglosigkeit, Unglaube ist Sünde. Unser Bruder Wolfgang Einert wird uns dieses Wort auslegen und hat es unter das Thema gestellt, Erniedrigung und Erhöhung des Herrn. Der Herr segne ihn für diesen Dienst. Erniedrigung und Erhöhung des Herrn. Bitte, Wolfgang.
Du kennst den weltlichen Spruch vom Tellerwäscher zum Millionär, schon mal gehört, gell? Wünschen sich viele, Karriere machen. Ja, ist das so schlimm? Müssen wir nicht alle einer Beschäftigung nachgehen, Familie versorgen, Ausbildung machen? Die meisten von uns haben das hinter uns. Gell? Das ist nichts Falsches, also sozusagen Karriere machen im Sinne von, ich muss für meine Familie sorgen, völlig klar. Wenn jemand das anders machen würde, wäre ja verantwortungslos. Aber Karriere machen um jeden Preis ist natürlich falsch. Wenn ich nach oben will, ohne Rücksicht auf andere, das wäre schlecht. Aber ich will heute kein Wirtschaftsseminar halten, sondern es geht ja darum, dass wir verstehen, dass in der Heilsgeschichte das ganz anders ist. In der Heilsgeschichte Gottes muss es erstmal nach unten gehen. Das heißt, der Weg führt erst hinab und dann hinauf. Und darum soll es heute gehen, mit einigen Facetten. Ich möchte erst ganz grundsätzlich dazu etwas sagen, dann über die dreifache Erniedrigung unseres Herrn sprechen, danach über seine mehrfache Erhöhung. Dann geht es noch um das Retten des Kosmos oder der Welt. Was ist das? Wie funktioniert das? Wo ist es einzuordnen in diesem Reigen des Ab- und Aufstiegs unseres Herrn? Und nicht zuletzt der Begriff äonisches Leben, der hier zweimal gefallen ist, den müssen wir auch noch ein wenig heilsgeschichtlich einordnen, lernen. Die kürzeste Form der Heilsgeschichte, wir haben schon oft darüber gesprochen, wird ja in Römer 11, 36 uns präsentiert, wenn es heißt, aus ihm, aus Gott, respektive dem Christus, ist das ganze All. und durch ihn hat es Bestand, wird es erhalten und in ihn hinein wird es zurückgeführt. Also dieser Kreislauf von Gott von oben nach unten und wieder zurück nach oben, das ist Heilsgeschichte in der kürzesten Form, wie sie hier Römer 11, 36 beschreibt. Und Jesus hat nun, als er mit den Juden redet und auch mit seinen Lernenden, das bestätigt. Da gibt es ein interessantes Gespräch in Johannes Kapitel 6, wo er ja davon redet, dass er das Brot vom Himmel isst. Und dann sagt er, dieses Brot sollst du essen, weil du dein Leben hast. Und er fügt dann noch hinzu, ihr müsst auch mein Fleisch essen. Und das hat die Juden so sehr aufgeregt, und dass die weggingen, aber das waren nicht die Einzigen. In Kapitel 6, 61 folgende heißt es hier, da aber Jesus in sich selbst wahrgenommen hatte, dass auch seine Lernenden, seine Jünger dies betreffen, murren, gell? Die haben gesagt, das kann man nicht hören, die anderen, und die Jünger waren auch nicht zufrieden. Was erzählt er da, gell? Da rennen die Leute ja weg, wenn du mein Fleisch essen sollst. Und da hat er Jesus gemerkt, ja, die sind innerlich auch erregt. Und er sagt dann weiter, was, wenn er nun den Sohn des Menschen hinaufsteigend schaut, wo er vorher war? Also hier in diesem Satz bestätigt er ja, dass er hinabgestiegen ist, weil er vorher dort war, wo er wieder hinaufsteigen will, Vers 62. Und jetzt erklärt er im nächsten Vers ganz kurz, denen, die vielleicht immer noch nicht wussten, worum es geht, der Geist ist es, der lebend macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Also vorher sagte er, müsst mein Fleisch essen, gell? Und dann regen sie sich auf und jetzt sagt er, das Fleisch nützt gar nichts. Die Reden, welche ich zu euch gesprochen habe, die sind Geist und Leben. Also mit anderen Worten, was ich euch erzählt habe mit dem Brot und dem Fleisch, das musst du vergeistigen, gell? Das kannst du nicht buchstäblich nehmen. Habt ihr das immer noch nicht begriffen? Und ich habe ja jetzt im Laufe der letzten 14, 15 Monate mit dem Johannes-Evangelium zu tun, jeden Tag. Und ich habe auch mal eine Aufstellung gemacht, wie die missverständlichen Reden Jesu angekommen sind, sowohl bei den Juden als auch bei den Jüngern. Er hat viele, viele solche Hinweise gegeben, wie auch die Frau am Brunnen, wenn ich dran denke, die dann sagt, gib mir mal das Wasser, dann muss ich nicht mehr herkommen, schöpfen. Also man hat immer im Verständnis das Irdische gehabt. Jesus hat von geistigen Dingen gesprochen und die Menschen haben es auf das Irdische bezogen, auf ihr direktes Leben. Ja, wenn ich damals gelebt hätte und dabei gewesen wäre, wäre ich genauso gewesen, gell? Keine Ahnung. Und ist halt so. Und da sehen wir, dass Jesus ja auch ganz bewusst oft Dinge so erzählt hat, dass die Masse eben gar nicht so sehr interessiert war. Wenn es was zu essen gab, waren sie da. Und wenn es dann um hochgeistliche Dinge ging, dann haben sie gesagt, das ist nichts für uns, gell? Wir gehen weg. Und ich finde das gut. Weil wir wissen ja aus unserer Sicht der Heilsgeschichte, dass Gott den Glauben auch zuordnet und schenkt. Römer Kapitel 12 und andere Stellen. Und wer diesem Wort und dem Glauben eben noch nicht zugeordnet ist, wird auch dieses Wort nicht ertragen können und wird wieder weggehen. Und das haben wir alle auch schon erlebt. Paulus ist es, der in Epheser Kapitel 4 das nochmal bestätigt. Epheser Kapitel 4, Vers 9 und 10. Es ist ja auch schön, dass die Bibel so harmonisch ist, dass die Apostel auch einer Meinung sind. Ich finde das hervorragend und man muss die nicht so trennen. Und im Kapitel 4, 9 und 10 sagt er ja ganz deutlich von Christus, von seinem Hinab- und Hinaufstieg. Aber dass er stieg hinauf, was ist es, wenn nicht, dass er auch hinabstieg in die untersten Teile der Erde? Der Hinabgestiegene selbst ist auch der Hinaufgestiegene. Wohin? Oben über all die Himmel, auf dass er das All vervollständige. Über alle Himmel. Und das ist wichtig, weil Himmel sind Schöpfung. Und wir wissen, dass die Schöpfung am Ende ja in die Herrlichkeit Gottes verwandelt wird, nach Römer Kapitel 8. Würde also heißen, die wesenhafte Existenz Gottes ist außerhalb der Schöpfung über allen Himmel. Und das beruhigt mich, weil dann weiß ich, mein Gott in Christus hat Bestand und ich als Schöpfung werde sozusagen irgendwann in seiner Herrlichkeit aufgehen. Wie das personell aussieht, wissen wir nicht. Da müssen wir uns keine Sorgen drum machen. Es wird funktionieren. Eine ganz bekannte Stelle für diesen Wechsel von oben nach unten ist ja auch Philipper Kapitel 2. Und wir haben es zwar schon oft gelesen, aber ihr wisst ja, die Wiederholung ist die Mutter der Weisheit. Auch wenn biblisch gesehen die Weisheit nur einen Vater hat und keine Mutter. Von der Sache her stimmt das trotzdem. Philipper Kapitel 2 ist ja dieser Vorgang beschrieben. Ich will einen Teil daraus lesen. Wir brauchen das nachher nochmal. Da sagt Paulus an die Philipper, von dem Christus, der in Gestalt Gottes anfing und es nicht als einen Raub betrachtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst entleerte, Sklavengestalt annehmend und in Gleichheit der Menschen wurde und im Äußeren als Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst, gehorsam werdend bis zum Tod. Zum Tod aber am Pfahl, dem Fluchholz auf Golgatha. Wie war das? Er existierte in Gestalt Gottes. Er war Gott gleich, heißt es hier. Dieses griechische Wort Isos beschreibt eine quantitative und qualitative Gleichheit. Also da ist kein Unterschied. Die wesenhafte Göttlichkeit ist die gleiche. Und in jenem Kapitel 6 von dem Johannesevangelium, was ich schon eben zitierte, im Vers 38, haben wir einen ähnlichen Hinweis, wenn hier es heißt, da ich aus dem Himmel herabgestiegen bin, sagt Jesus, nicht auf, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich sandte. Also dieser Auf- und Abstieg ist von Gott geordnet. Und wenn wir wissen, ich füge das jetzt noch ein, dass die Ekklesia in Christus ja präexistent war, dann verstehen wir auch, dass wir, wenn wir heute davon reden, dass wir hinauf wollen, hinaufgelöst werden wollen, dass das unser Ziel ist, dass wir in Christus verherrlicht werden wollen, Römer 8, 23, aus unserem Körper heraus befreit sozusagen, ist ja ein Aufstieg, gell? Und wenn du Heilsgeschichte verstanden hast, müsstest du also fragen, wie komme ich hinauf, wenn ich noch nicht hinabgegangen bin? Und alleine das ist entscheidend und wichtig für das Verständnis des gesamten Heilshandelns Gottes. Wenn ich nicht begriffen habe, dass auch die Ekklesia, ja eigentlich jeder Mensch, einen Herabstieg hinter sich hat, damit er überhaupt hinaufsteigen kann, dann habe ich ein Problem, gell? Weil da gibt es viele Hürden im Wort Gottes, die mir dann Schwierigkeiten machen. Es gibt in der Schrift den umgekehrten Fall, das wollen wir nicht verschweigen. Es gibt mehrere solche Fälle, den markantesten vielleicht will ich hier erwähnen, das ist Jesaja Kapitel 14. Da geht es um den König von Babel und der König von Babel ist ein prophetisches Bild auf den Diabolos, den Teufel, den Drachen, die Schlange, wie immer du ihn auch bezeichnen willst. Und in Jesaja 14, die Verse 12 bis 15, will ich mal ganz langsam lesen, damit wir dieses prophetische Bild verstehen, wie es nicht funktioniert. Da heißt es ja, wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, hebräisch Erheller oder Heuler, Sohn der Morgenröte, wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nationen. Und du sagtest in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten, mich niedersetzen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden, Elberfelder Bibel. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten, mich gleich machen. Doch in den Scheol wirst du hinabgestürzt, in die tiefste Grube. Merkst du was? Wer noch nicht herabgestiegen ist, der kann nicht hinaufsteigen. Das ist gegen den Willen Gottes. Das heißt, wenn du das machst, wie hier dieses Bild am König von Babel, schattenhaft auf Satan gedeutet, dann ist Gericht die Folge, dann ist Erniedrigung die Folge. Das heißt, wenn jemand aufsteigen will ohne Abstieg, hat es Gericht zur Folge. Und hier der Begriff morgen, heute, deutet ja auch schon was Negatives an eigentlich. Im Hebräischen Schachar heißt Schwatzke. Schachar steht hier im Hebräischen Grundtext Schwatz. Du bist ein Sohn der Schwärze eigentlich. Und das verwendet der Hebräer für den Moment, wo es anfängt zu dämmern. Also wenn ganz wenig Licht am Horizont auftaucht, da weiß es, geht ein neuer Tag los. Das nennt er auch Schahar. Also deswegen wird in den Morgenröte übersetzt wahrscheinlich. Und jetzt, wenn ich das heilsgeschichtlich prophetisch deute, müsste ich also sagen, dieser Sohn ist ein Sohn des nicht ganzen Lichtes, gell? Richtiges Licht, unser Herr ist Licht, prophetisch dargestellt als das Licht. Und hier haben wir einen, der verkörpert eigentlich das, was nur nach Licht aussieht, scheinbar Licht ist, aber noch nicht ganz Licht ist. Und damit siehst du, dass auch hier als geschichtlich denkend wir ganz großartige Übereinstimmungen finden in den Aussagen der Schrift, wenn es heißt, der Herabgestiegene kann hinaufsteigen, der noch nicht herabgestiegen ist, wenn er das versucht, dann fällt er in Gericht. Ja, und jetzt bringt hier Johannes in diesem Text, ich will nochmal die Verse kurz lesen, die ersten drei, um die es hier geht. Das heißt ja ab Vers 13, wir haben es vorhin schon gehört, niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der aus dem Himmel herabgestiegene, der Sohn des Menschen. Und so wie Mose in der Wildnis die Schlange erhöhte, also ist es für den Sohn des Menschen nötig, erhöht zu werden, auf dass jeder, der an ihn glaubt, äonisches Leben habe. Ja, 4. Mose 21 ist doch das prophetische Vorbild hier. Es ging um den Auszug aus Ägypten, der Israeliten. Sie mussten Edom umlaufen, weil die Edomiter sie nicht durchließen. Und der Weg wurde also noch etwas weiter. Und die fingen an zu murren und haben dann gesagt, wären wir lieber in Ägypten geblieben. Gell? Da gab es Zwiebeln und Lauch und sowas. Und wir hatten wenigstens was zu essen. Und da heißt es hier, und Jahwe sprach zu Mose, 4. Mose 21, 8 und 9. Jahwe sprach zu Mose, mach dir eine Schlange, einen Saraf, das ist eine feurige, heißt es eigentlich Hebräisch, ist das Feurige. Warum? Ich fantasiere jetzt, gell, weil das war eine Kupferschlange. Manche Bibeln schreiben Ehern oder Bronze, Hebräisch steht da Kupfer. Und Kupfer in der Sonne leuchtet wie Feuer, gell. Man kann das auch sagen, eine feurige. Und die feurige Saraf-Schlange, denk an die Engel, an die Cherube und Sarafe, die es gibt, gell. Die haben die gleiche Bezeichnung, die Sarafe zumindest. Und das hat was mit Feuer zu tun. Und tu sie auf eine Stange und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, wird am Leben bleiben. Weil es kamen ja giftige Schlangen als Strafe für die murrenden Israeliten. Und jetzt haben sie gesagt, hier Mose, unternimm mal was, die Leute sterben da alle. Und Mose hat dann zu Gott gebetet und er hat gesagt, mach dir eine Schlange aus Kupfer und tu sie auf eine Stange. Und wenn eine Schlange jemanden gebissen hat und er schaut auf sie, dann bleibt er am Leben. Und das ist ja ein Bild auf Christus. Und das ist keine Fantasie, weil Christus selber ja das bezeugt. Und in Johannes im Kapitel 12, 32, 33 haben wir diesen Hinweis. Johannes Kapitel 12, 32, 33, wo es um die Erhöhung des Menschensohnes geht. Und ich, sagt er, wenn ich von der Erde erhöht werden werde, werde ich alles zu mir selbst ziehen. Ja, wenn du jetzt nicht weiterliest und vielleicht dabei warst, wo er das gesagt hat, dann könntest du denken, ja, er meint es seine Auferstehung. Gell? Wenn er erhöht wird zum Vater. Nein, dies aber sagt er andeutend, welches Todes er im Begriff ist zu sterben. Es ging hier um das Fluchholz auf Golgatha. Wenn er erhöht wird, so wie Mose die Schlange in der Wildnis erhöhte, nämlich an diesem Pfahl, an diese Stange, an dieses Holz, was immer das gewesen ist, darauf bezieht er das. Wenn er also erhöht wird, wird er alles zu sich ziehen. ist interessant, da komme ich nachher nochmal drauf, hier steht alles Plural, Plural sächlich, ist also alles einbezogen, nicht alle, dass man an Personen denkt, sondern alles, dazu gehört auch die gesamte Schöpfung, wie schon erwähnt, Römer 8. Also, und dieser Moment der Erhöhung auf Golgatha war der Auslöser für das Vollziehen der Heilsgeschichte. Das heißt, er hat die Rechtsgrundlage gelegt, damit Gott überhaupt Heilsgeschichte vollziehen konnte. Ohne diese Rechtsgrundlage wäre das nicht möglich gewesen. Und deswegen möchte ich jetzt uns mal mitnehmen, die nächsten Minuten hinein, in diese Darstellung der dreifachen Erniedrigung des Gottessohnes. Das heißt, er hat sich erniedrigt. Wir haben gelesen, Philipper 2, Vers 6, er war Gott gleich, hat das aufgegeben und wurde Mensch, ging bis in den Tod. Aber da gibt es noch eine Stufe dazwischen. Wir haben also eine dreifache Erniedrigung, die wie folgt aussieht. Gottgleichheit ist der Ursprung. Paulus sagt, 2. Korinther 4, Vers 4, Jesus war Gott gleich. Nochmal, dieses Wort, griechisch Isos, heißt nach Qualität und Quantität dasselbe. Da ist also kein Unterschied. Und nochmal zum Verständnis, es hat nichts mit der Personalität zu tun. Der Vater ist immer der Vater und der Sohn ist immer der Sohn. Aber die Wesenhaftigkeit, das ist Göttlichkeit, Gleichheit. Das müssen wir unterscheiden. Also das Wesenhafte von der Person muss unterschieden werden, sonst kommen wir in Schwierigkeiten. So, und jetzt denk mal an das Alte Testament. Da gab es einen Engel Gottes, Engel Jahwehs, Beauftragten Jahwehs. Es gibt verschiedene Übersetzungen. Malach Jahweh Hebräisch, Malach Jahweh würde also heißen der Beauftragte. Malach ist der Beauftragte. Und der Beauftragte Jahwehs ist mehrheitlich, ist ja auch schon öfter behandelt worden, unser Herr Christus Jesus. Und ich will es an einem Beispiel deutlich machen, 1. Mose Kapitel 18. Die Geschichte ist bekannt, die ist wie folgt. Abraham saß vor seinem Zelt, die Sarah hat in der Küche gewirtschaftet und Abraham hat ja in Zelten gewohnt, außerhalb der Stadt und zeitweilig ansässig, so wie wir. Und da kamen drei Männer und wie ein Orientale das macht, wenn Fremde kommen, werden die eingeladen. Gell? Das ist bei denen so Sitte. Hätten wir ein bisschen Probleme, gell? Kommen drei Leute zu dir an die Tür und sagen, komm mal bei dir mal Mittagessen heute. Ja, da musst du schon lange überlegen. Gell? Gut, aber im Orient ist das etwas anders. Ja, da kommen die drei Männer zu ihm und lädt er sie ein zum Essen. Setzt euch hin, Füße waschen und so weiter. Und einer davon war Jahweh, J-H-W-H, der Gott des Alten Testamentes, wie er meist verstanden wird. Und jetzt essen sie, trinken, unterhalten sich. Das sagt der Jahweh sagt zu Abraham, du wirst ein Kind kriegen mit Sarah, gell? Die waren fast 100. Und da hat die Sarah gelacht in der Küche, das gibt es ja nicht, gell? Mit fast 100 Jahren noch ein Kind kriegen. Und dann sind sie fertig und dann gehen zwei von denen gehen nach Sodom, zwei Engel offensichtlich, und Jahweh bleibt da stehen mit dem Abraham. Und dann gucken die nach Sodom hin und fangen an zu feilschen, weil Jahweh sagt, die Stadt wird vernichtet. Und der Abraham wusste, sein Neffe wohnt ja da, der Lot. Und jetzt hat er gesagt, kannst du die nicht lassen, wenn da 50 Gerechte sind und so weiter. Dann haben die gefeilscht, wie die Orientalen das halt machen. Gell? Und haben gesagt, ja, wenn wenigstens 10 Gerechte da wären, geht das nicht. Und es waren auch keine 10 Gerechten da. Also, und da siehst du, Jahweh blieb stehen mit Abraham und redete mit ihm. War das jetzt der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der hier auf die Erde gekommen ist und hat mit Abraham geredet? Wenn ich Kenntnis in der Schrift habe, dann weiß ich, dass zum Beispiel Paulus sagt in 1. Timotheus 6, 16, Gott wohnt in einem unzugänglichen Licht, keiner hat ihn je gesehen. Johannes spricht im Kapitel 1, Vers 18 davon, niemand hat Gott je gesehen. Und andere Stellen noch, wenn ich an die Herrlichkeit denke, die an Mose vorbeiging und die Begebenheit auf dem Berg. Also der Yahweh oder Jehova oder Jewe, gibt es ja x verschiedene Aussprachen. Wir wissen nicht genau, wie es gesprochen wird. Ich sage mal Yahweh, ich war ja mal Zeuge Jehovas und ich mag das Wort Jehova gar nicht mehr. Und weil ich damit groß geworden bin, Yahweh oder Yahweh ist dieses Tetragramm, JHWH in unserer Sprache. Dieser JHWH, Yahweh des alten Bundes, ist hier an dieser Stelle und an vielen, vielen anderen Stellen natürlich unser Herr Christus Jesus auf seinen Weg der Erniedrigung. Er hat den ersten Schritt der Erniedrigung hat er gemacht auf der Engelstufe. Das heißt, er ist von der Gottgleichheit auf die Engelstufe, auf die Menschenstufe bis in den Tod gegangen. Und interessant ist, dass diese Geschichte, jetzt nicht dieselbe Geschichte, sondern diesen Weg des Christus von oben nach unten, in Verbindung mit diesem Engelgeschehen, der Stephanus in seiner langen Rede, bevor er gesteinigt wurde, uns nochmal bestätigt. Und ich will mal die Versen Apostelgeschichte noch hinzuziehen, um zu verstehen, dass es hier wirklich um einen Engelstatus unseres Herrn Christus Jesus geht, der auf diesem Weg der Erniedrigung eben diese Stufen durchlaufen hat. Der Stephanus erzählt denen, die ihn steinigen wollen, in Kapitel 7 Apostelgeschichte ab Vers 30, sozusagen ja, überhaupt in seiner ganzen Rede die Israel-Geschichte irgendwie. Und er sagt hier, als 40 Jahre vervollständigt wurden, erschien ihm in der Wildnis des Berges Sinai ein Engel, dem Mose, in der Feuerflamme eines Dornbusches. Also wir kennen die Geschichte, Dornbusch, Feuer, Mose, der Busch verbrennt nicht. Hebräer Kapitel 1, Vers 7, Gott macht seine Engel zu Feuer und zu Winden. Und also heißen hier am Dornbusch, das Feuer war ein Engel. Und dann heißt es weiter, als aber Mose wahrnahm, bestaunte er die Erscheinung. Als er aber herzukam, um darüber nachzudenken, geschah die Stimme des Herrn. Der Kyrios des neuen Bundes, der Kyrios auch des alten Bundes, hat hier aus diesem Feuerbusch gesprochen. Und sagt auch zu Mose, hier ist heiliger Boden, zieh die Schuhe aus und so weiter. Und er sagte, ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. So, und jetzt hast du ein Problem. Wenn du glaubst, dass der Gott Isaaks, Abrahams und Jakobs, der Vater des Herrn Jesus Christus, alleine gewesen wäre, dann hätte er im alten Bund überall da auftreten müssen, wie wir eben gehört haben in 1. Mose 18 auch. Da das aber nicht geht, müssen wir also jetzt das Neue Testament benutzen, wie an vielen anderen Stellen auch, um das Alte zu verstehen. Und jetzt sagt der Stephanus hier, die Stimme dieses Engels aus dem Busch, der selber in Feuer auch ein Engel war, ist wie folgt zu verstehen. Bei Vers 35 heißt es dann, diesen nämlich Mose, den sie verleugneten, indem sie sagten, wer setzt sich als Obersten und Richter ein, diesen hat Gott als Obersten und Erlöser gesandt durch die Hand des Engels, der ihnen am Dornbusch erschien. Also Mose wurde beauftragt, Israel aus Ägypten auszuführen. Und jetzt sagt er, dieser führte sie heraus, nämlich Mose durch die Hand des Engels, Vers 35, durch Wunder und Zeichen und so weiter. Und jetzt erklärt er, was das für ein Engel ist. Übrigens, Paulus spricht in 1. Korinther 10, 4 davon, dass der Fels, der ihnen folgte in der Wildnis, der Christus war. Also er war auf jeden Fall dabei. Und im Vers 38, das heißt die Antwort, Vers 38, Apostelgeschichte 7, Vers 38, ist die Antwort, was das für ein Engel gewesen ist. Dieser ist, der in der Versammlung in der Wildnis mit dem Engel war, dem der auf dem Berge Sinai zu ihm sprach und mit unseren Vätern und so weiter. Also dieser Engel, der Israel rausgeführt hat, der am Dornbusch gesprochen hat, dieser Engel ist derselbe, der am Sinai mit Mose gesprochen hat. Und wenn ich die Geschichte lese am Sinai, wo Mose auf den Berg stieg und die Stimme Gottes hörte, hat also hier der Stephanus gesagt, der da auf dem Berg Aber dasselbe Engel wie da am Dornbusch und der sie herausgeführt als aus Ägypten. Wer ist das? Das ist der Beauftragte Jahwehs, der Malach Jahweh. Der Malach Jahweh, hebräisch, ist mehrheitlich der Sohn Gottes, unser Herr Jesus Christus. Es gibt auch Malach Jahweh im Alten Testament, wo Gott seinen Namen auf einen Engel legt. Das ist eine andere Geschichte. Du musst also genau hingucken, ist es ein Engel, auf den Gott seinen Namen legt, oder ist es der Sohn Gottes in seiner Erniedrigung auf Engelstufe, weil er ja sich entleert hat, erniedrigt von oben nach unten. Er ist herabgestiegen, erstmal auf die Engelstufe. So, dann käme ja die nächste Stufe, von der er selber sagt, und ich lese Matthäus 8, Vers 20. Matthäus 8, Vers 20. Und Jesus sagt zu ihm, die Füchse haben Schlupfwinkel und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er das Haupt hinlege. Muss man sich merken. Weil das kommt vielleicht nochmal und es ist auch wichtig, das zu wissen. Jesus hatte keinen irdischen Besitz. Wenn ich manchmal so draußen rumlaufe und sehe da einen Hasen hoppeln oder ein Reh durch den Wald springen, ja, wir gehen auch gelegentlich durch den Wald und dann siehst du schon mal hier und da ein Tier, dann denke ich immer, die haben alles dabei. Gell? Oder wie die Pferde da auf der Weide. Gell? Ich sage jetzt, der hat nicht mal einen Wintermantel an, gell? Das wäre mir eigentlich zu kalt. Die haben alles dabei. Und wenn wir umziehen, ne, Steffi, ja. Was wir alles so brauchen, gell, ist nicht zu glauben. Ist nicht zu glauben. Gell. Ja. Und was war mit Jesus? Ne? Kein Besitz. Ne? Und das finde ich großartig. Und jetzt aber für unser Thema wichtig. Er sagt ja, er wurde Menschensohn. Sohn des Menschen. Ganz wichtig, sich das zu merken. Sohn des Menschen. Es wird gleich noch interessanter. 2. Korinther 8, Vers 9. 2. Korinther, Kapitel 8, Vers 9. Ein Hinweis. Und Paulus. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er wegen euch als reich seiend arm wurde, auf dass ihr in der Armut jenes reich würdet. Er war reich, der Gottgleichheit, der wesenhaften Göttlichkeit, als er beim Vater war. Hat sich erniedrigt über die Engelstufe hin zum Menschen, hat alles aufgegeben, hatte nicht mal ein Kopfkissen, hat er eben gesagt, in Kapitel 8, 20, Matthäus. Ja, da denke ich wieder an das Tier da draußen, gell, was immer alles dabei hat. So sehr ist er arm geworden, um unser Willen. Und jetzt kam die dritte Stufe seiner Erniedrigung, nämlich Hebräer Kapitel 2, Vers 9. Philipperbrief haben wir schon gelesen. Hebräer Kapitel 2, Vers 9. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Wert gekrönt, damit er in Gottes Gnade für alles den Tod schmeckte. Das zweite Mal der Hinweis auf alles. Das heißt, sein Sterben als Mensch hinein in die Aufenthaltsräume der Gestorbenen, das Totenreich wird meist gesagt, halte ich nicht so für glücklich den Begriff, das Hineingehen in diese Bereiche der Gestorbenen war die dritte Erniedrigung, nämlich Engel, Mensch, Sterben hinein in den Tod. Und das heißt also, Gott, wenn Christus die wesenhafte Göttlichkeit hatte, Isos, Qualität und Quantität gleich, hat er das verlassen und ist Mensch geworden, um zu sterben. Jetzt sage ich was Gefährliches, gell? Gott wurde Mensch, um sterben zu können. Es gibt ja den Spruch, dass manche sagen, ja, Gott kann nicht sterben. Und so, klar, natürlich, es wäre ja nicht Gott, gell? Aber jetzt wurde seine wesenhafte Göttlichkeit in Form des Sohnes Mensch, um sterben zu können. Und ich erwarte nicht, dass ihr jetzt auf Anhieb wisst, was im Psalm 82 steht, gell? Wer sich schon viel mit beschäftigt hat, für den ist das sicher einmal eins, aber das kann man nicht erwarten. Was muss passieren, damit ein Engel sterben kann, damit ein Geistwesen sterben kann? Ein Geistwesen kann nur sterben, indem es eine Leiblichkeit bekommt. Und ich erinnere an die Legion Geister, die ausgetrieben wurden und dann gesagt haben, schicke uns nicht in den Abgrund, wir wollen in die Schweine, da ist eine Herde Schweine, gell? Und die sind dann ins Meer gefallen. Also die Geister, um sterben zu können, damit sie nicht in den Abyssus kommen, brauchten einen Leib. Und im Psalm 82, das ist ein ganz interessanter Psalm, natürlich brauchst du hier eine Bibel, die wörtlich übersetzt. Die traditionellen Bibeln geben das zumindest in den ersten beiden Versen nicht her. Da normale Bibel schreibt Psalm 82, wenn ich es recht im Sinn habe, im Vers 1 und 2, Gott steht in der Versammlung Gottes und richtet die Götter. Ja, so übersetzt das jede Bibel. Und das versteht kein Mensch, steht auch nicht dort. Das steht, ich sage es schon ausgelegt, Christus steht in der Versammlung Gottes und richtet die Engel. Das heißt, der Elohim-Richter steht in der Versammlung des Engels und richtet die Elohim-Engel. Das wäre die richtige Übersetzung für diesen Psalm 82 am Anfang. Und im Vers 6 und 7 sagt dann der Richter der Engel, sagt dann, ihr werdet sterben wie ein Mensch. Psalm 82, 6 und 7. Das heißt für mich, heilsgeschichtlich auf Abstieg im Hinterkopf warnt, die ungehorsamen Engel werden auch erniedrigt, die einen sind im Tartarus nach Petrus, was immer das auch ist, und die anderen werden sterben wie ein Mensch, um auch in Aufenthaltsräume Gestorbener zu kommen. Das sind Gerichtsräume. Gerichtsräume biblisch, heilsgeschichtlich denkend, sind Räume, in denen zurechtgebracht wird. Richten heißt ja zurechtbringen, nicht umbringen. In meiner alten Religion hieß immer richten, vernichten, gell? Bist du gerichtet, bist du vernichtet, Nicht-Existenz. Biblisch gesehen, heilsgeschichtlich gesehen, göttlich betrachtet, gibt es keine Nicht-Existenz. Deswegen ist der Begriff Tod mit T, da ist einer tot, das stimmt nicht, da ist nicht tot. Er hat einen Daseinswechsel vollzogen, das heißt, er ist jetzt in einem Aufenthaltsraum für Gestorbene. Das Neue Testament macht einen ganz klaren Schnitt. Es unterscheidet zwischen Thanatos, dem Tod, und Nekros, dem Gestorbenen. Die, die dort sind, sind keine Toten, das sind Nekroi, nämlich Gestorbene. Und wenn wir wissen, dass Jesus sagte, dass die sogar einen Leib haben, weil er sagte, fürchte dich nicht vor denen, die den Leib töten, sondern vielmehr vor dem, der sowohl Seele als auch Leib in der Gehenna verderben kann. In der Gehenna hast du nicht den Leib, der am Grab liegt, gell? Das ist ein anderer. Dann sehen wir, dass auch dort Leiblichkeiten sind. Oder im Alten Testament, König von Babel, ich habe vorhin schon mal einen Teil gelesen, liest das mal ganz, wenn der an den Sheol kommt, was dann passiert, gell? Da stehen die Könige auf und gibt es eine Rebellion im Sheol. Und da sagen dann, siehst du, du Schwätzer, jetzt bist du auch hier. Und daran sehen wir doch, dass auch die Bibel uns zeigt, dass der Sheol nicht ein Ort der Nicht-Existenz ist, sondern der Zurechtbringung. Jesus hat auch dort gepredigt, übrigens ist ja bekannt. Und es sind welche rausgekommen. Also noch einmal unser Thema, Herabstieg und Hinaufstieg. Wie funktioniert das? Erst herabsteigen, dann kannst du aufsteigen. Unser Herr Christus hat es uns vorgemacht, dreifacher Abstieg, Engelstufe, Mensch, Aufenthaltsräume der Gestorbenen. In die tiefsten Tiefen ist er gegangen und hat damit die Befreiung erwirkt für alles. Und jetzt gibt es interessanterweise auch das Umgekehrte, nämlich den Aufstieg. Und auch da will ich fünf Beispiele nennen, fünf Aspekte des Aufstiegs oder der Erhöhung des Herrn. Ich lese zunächst mal Galater 3, Vers 19 und 20. Galater 3, 19 und 20. Heißt es, was soll nun das Gesetz, sagt Paulus, zugunsten der Übertretung wurde es hinzugefügt, bis dass der Same käme, welcher verheißen worden ist, nämlich Jesus. Angeordnet durch Engel in der Hand eines Mittlers, das Gesetz. angeordnet durch Engel in der Hand eines Mittlers. Der Mittler aber ist nicht nur der eines Einzelnen. Gott aber ist nur einer. Hier muss man einen Augenblick nachdenken. Gell? Ich warte nicht, dass du das auf Anhieb verstehst. Deswegen erklären wir das. Also, hier geht es um die Übermittlung des Gesetzes durch einen Mittler. Und es wird auch erklärt, wer das ist. Wir kennen das auch, die Gesetzestafeln, die mit dem Finger Gottes auf Stein geschrieben, dem Mose gegeben wurden. Er trug sie so einen Berg runter und gab sie dem Volk sozusagen. War das der Mittler zwischen Gott und den Menschen? Also in meiner Bibel steht in 1. Timotheus 12, 5, es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen. Das ist Jesus. Also kann der Mose nicht der Mittler gewesen sein zwischen Gott und den Israeliten. Und der Paulus erklärt das hier in diesem Vers ganz deutlich, wenn du genau hinguckst. Er sagt doch hier, das Gesetz wurde in der Hand eines Vermittlers gegeben. Der Mittler ist aber nicht Mittler von einem. Was heißt das? Es müsste ein Mittler sein von vielen. Gott aber ist nur einer. Das heißt doch, der Mittler hat nicht von Gott her vermittelt, weil der nur einer ist, sondern hat von vielen her vermittelt. Und jetzt ist die Frage, wer sind die vielen? Waren das die Israeliten? Musste von den Israeliten zu Gott was vermittelt werden? Ich wüsste nicht was, gell? Gibt es keinerlei Argument für. Sondern wie hier heißt, das Gesetz wurde angeordnet durch Engel in der Hand eines Mittlers. Das heißt, der Christus hat auf seiner Engelstufe das Gesetz von Engeln zu Gott vermittelt, weil Gott ist ja einer, von dem nichts vermittelt werden muss, auch von vielen muss was zu dem einen vermittelt werden. Und die vielen waren nicht Israel. Also der Mittler ist nicht Mittler von einem oder eines Einzelnen, sondern vieler. Weil Gott ist nur einer. Ja. Und hier sehen wir eine gewisse Erhöhung des Christus, weil er auf seiner Engelstufe sozusagen die gesamte Engelschaft gegenüber Gott vertreten hat in seiner Mittlerrolle zwischen Engeln und Gott in der Vermittlung des Gesetzes gemäß dem Galater 3, 19 und 20. Dabei sehe ich eine gewisse Erhöhung drin. Er hat sich sozusagen über die Engel als Vermittler gestellt zu Gott hin. Die zweite Erhöhung, die haben wir schon besprochen, kurz mit der Schlange in der Wildnis bei Mose und dem Pfahl auf Golgatha, meist Kreuz genannt. Mir ist es egal, ob das ein Kreuz oder ein Pfahl war. Ich will nur sagen, in der Bibel steht Pfahl, gell? Deswegen halte ich mich an Pfahl. Und wenn da Pfähle zum Kreuz gemacht worden sind, habe ich auch nichts dagegen. Aber ich bin auf dem Gebiet ein Erbsenzähler, das wisst ihr ja, gell? Wenn es im Bibeltext so steht, dann will ich es auch so sagen. Also dieser Pfahl, da hat er gesagt, er wurde erhöht. Und in Kapitel 8, 28 vom Johannesevangelium, das müssen wir mal lesen, Johannes Kapitel 8, 28, gibt es einen ganz interessanten Hinweis dazu. Jesus spricht jetzt zu den Juden und sagt zu ihnen, Johannes 8, 28, wenn ihr Juden, den Sohn des Menschen erhöht, Konjunktiv, dann werdet ihr erkennen, dass ich ja ich es bin und dass ich von mir selbst nicht eines tue, sondern so wie der Vater mich lehrte, dieses spreche ich. Wichtig ist ja der Satz, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht. Wie können Juden den Sohn des Menschen erhöhen? Ja, indem sie bei Pilatus schreien, gib uns den Barabbas, den Christus kannst du verurteilen. Das war der Moment. Würde also heißen, wie vorhin schon gelesen, Jesus meinte mit dieser Erhöhung und zieht alles zu sich, nicht seine Auferstehung, sondern sein Sterben auf dem Flurholz auf Golgatha. Die Erhöhung auf dieses Holz wird damit gemeint. Würde also heißen, es ist auch eine Form der Erhöhung des Christus, nämlich, ganz wichtig, er hat in diesem Moment die Rechtsgrundlage, wie schon erwähnt, für die ganze Heilsgeschichte Gottes gelegt. Es gäbe keine Heilsgeschichte ohne dieses Opfer, bei dem er alles zu sich zieht. Ja? Die ganze Schöpfung, nicht nur die Menschen. Und nicht nur die Engel, zu denen kommen wir noch, die zum Kosmos gehören. So, dann gibt es die nächste Erhöhung. Die ist ja eigentlich bekannt, Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 24, in der Rede des Petrus. Da sagt Petrus hier, Apostelgeschichte 2, 24 von Christus, den ließ Gott auferstehen, lösend die Wehen des Todes, weil keine Vermögenskraft war, von ihm selbst gehalten zu werden. Der Tod hatte keine Vermögenskraft, keine Dynamis, um Christus festzuhalten. Gott hat ihn auferweckt, seine Erhöhung, die wichtige Erhöhung nach seinem Sterben, keine Frage. Paulus bestätigt uns das, wenn er in seiner Rede sagt, Apostelgeschichte 13, im Vers 34, Apostelgeschichte 13, im Vers 34, ja, es ist hier die zweite Rede, der zweite Teil der Rede des Apostels Paulus, die er hier hat eine lange Rede gehalten damals und die ganze Geschichte Israels erzählt. Und hier sagt er, dass er ihn aber aus Gestorbenen auferstehen ließ, um keinesfalls mehr im Begriff zu sein, hinein in Verwesung zurückzukehren, hat er also geredet, ich werde euch die treuen Huldigkeiten Davids geben. Altes Testament angewandt hier auf die Heilsgeschichte des ersten Jahrhunderts. Also auch hier Paulus bestätigt, er ist aus den Gestorbenen auferstanden. Und er selber sagt ja in der Enthüllung, meist Offenbarung genannt, Kapitel 1, Vers 18, siehe, ich war ein Gestorbener, jetzt bin ich ein Lebender. Also hier haben wir die dritte Erhöhung quasi, seine Auferstehung aus den Gestorbenen. Und jetzt gibt es eine interessante Geschichte in Johannes 20, Vers 17, ist der Kerntext dafür. Nachdem er diese Auferstehung erlebt hat, ist er nicht gleich in den Himmel gegangen, sondern Johannes Kapitel 20, Vers 17, hier spricht er mit Maria, gell? Die war ja am Grab. Und das Grab war leer und dann hat sie sich gewundert und dann kam Jesus zu ihr und hat ihr das erklärt. Und jetzt wollte sie natürlich ihn gleich umarmen und hat er gesagt, im Kapitel 20, 17 ist das überliefert, berühre mich nicht, denn ich bin noch nicht zu dem Vater hinaufgestiegen. Gehe aber zu meinen Brüdern und sage ihnen und so weiter. Berühre mich nicht, weil ich bin noch nicht hinaufgestiegen. Was für ein Vorgang war denn notwendig? Erniedrigung Jesu, sterben, auferstehen. Jetzt ist er auferstanden und ist sozusagen auf die Erde gekommen, war noch nicht im Himmel und sagt zu Maria, fass mich nicht an, ich muss da erst noch zum Vater. Und da ging er zum Vater nach Hebräer Kapitel 9 und 10 und hat dort den Wert seines Blutes im oberen Heiligtum dargebracht. Und erst dann kam er auf die Erde und hat sich den anderen Jüngern, Lernenden gezeigt. Und erst dann ist er an den Aufenthaltsraum der Gestorbenen gegangen und hat gepredigt. Petrus redet davon. Das heißt also, die Auferstehung erforderte, dass er zunächst zum Vater ging. Und das war sozusagen die vierte Erhöhung, bevor seine Himmelfahrt dann stattfand, nachdem er 40 Tage über diese Erde ging, Apostelgeschichte Kapitel 2, wird das ja ausführlich beschrieben. Also, verstehst du, ich möchte gerne, dass wir verstehen, dass dieses Herabsteigen und Hinaufsteigen nicht einfach so ein pauschaler Vorgang gewesen ist, sondern dass auch viele, viele Dinge damit verknüpft sind, die uns auch in dieser stufenweisen Darstellung deutlich machen, das ist ein ganz wichtiger Vorgang. Hier geht es um Heilsgeschichte, um ganz entscheidende Dinge in der Heilsgeschichte, von denen wir uns nicht trennen können. Und jetzt sagt hier der Vers, Johannes 3, Vers 15, das sind immer noch die Verse, um die es heute Morgen geht, damit jeder, der an ihn glaubt, der ewiges Leben habe. Jeder, der glaubt, ich könnte jetzt hinzufügen, jeder, der das glaubt, jeder, der das glaubt, hat äonisches Leben. Johannes 5 sagt Jesus, Amen, Amen, ich sage euch, Vers 24, der da mein Wort hört und glaubt dem, der mich sandte, hat äonisches Leben, kommt nicht hinein in Gericht, sondern er ist aus dem Tod hinein in das Leben weitergeschritten. Ja, jetzt müssen wir kurz das äonische Leben erklären. Das ist ja eigentlich der kritischste Punkt im Neuen Testament. dass man meint, dass das Hauptwort Äon die Ewigkeit beschreibt, was nicht der Fall ist, ist ganz sauber biblisch nachzuweisen, dass Äon einen Zeitabschnitt beschreibt, der Anfang und Ende hat. Das Adjektiv dazu, Äonisch, Aionios, beschreibt eine Qualität. Es kann auch zeitlich verstanden werden, keine Frage. Hauptargument ist aber Qualität. Es geht um Qualität. Äonisches Leben würde also heißen, das wäre ein extra Seminar, gell? Ich will es nur erwähnen, die meisten von euch wissen das ja. Äonisches Leben heißt also, es ist verborgenes Gottesleben. Und wenn jemand heute, hier und jetzt, und ich erinnere an das Gespräch beim Sterben und Auferstehen des Lazarus, das Gespräch Jesu mit der Martha, wo er deutlich sagt, wer an mich glaubt, wird leben, aber wenn er stirbt, und wer jetzt schon glaubt und lebt, wird gar nicht sterben. Ich verkürze das, würde also heißen, es gibt Glaubende, die sich gewiss sind, dass sie zu Christus gehören, die haben äonisches Leben, das heißt verborgenes Gottesleben. Und wer das glauben kann, was wir heute Morgen hier besprechen und was hier geschrieben steht, wer das glauben kann, sagt Jesus, hat dieses verborgene Gottesleben. Und jetzt frage ich dich, wenn du einer bist, der das glauben kann und dieses verborgene Gottesleben hat, warum machst du dir noch Sorgen um dieses Leben? Warum machst du dir Sorgen, wenn du krank wirst und vielleicht sterben musst? Das ist doch unser Ziel. Wo wollen wir denn hin? Und deswegen denk immer dran, dieses verborgene Gottesleben hast du, wenn du das glauben darfst. Und dieser Glaube ist ein Geschenk. Ich will noch auf die letzten drei Verse eingehen in diesem Zusammenhang. Denn ja, es ist ab Vers 16 so einer der berühmtesten Verse. Da steht meist in den Bibeln, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Ja, das klingt gut, gell? Ist aber nicht so ganz korrekt. Denn so sehr oder also liebt Gott den Kosmos. Bei Welt steht immer Kosmos, meist wenigstens. Manchmal wird auch Äon mit Welt übersetzt, manchmal wird Kosmos mit Welt übersetzt. Die Übersetzer sind da sehr freizügig, aber das spare ich mir jetzt. Gott liebt den Kosmos. Gott liebt die Welt wegen mir, wenn dir das Wort besser gefällt. Deswegen gab er seinen alleinig gewordenen Sohn, auf dass jeder, der glaubt, nicht verloren gehe, sondern äonisches Leben habe. Dass jeder, der glaubt, verborgenes Gottesleben hat. Jetzt ist die Frage vorweggenommen, falls ich nicht mehr dahin komme, wie viele Leute glauben denn? Gell? Oder wie viele werden denn glauben können? Kannst mal drüber nachdenken. Wenn Heilsgeschichte das ist, was wir am Anfang gesagt haben, aus ihm, durch ihn, hinein in ihn, Römer 11, 36, gell, weiter denken, dann müsste doch ein Weg gefunden werden, dass am Ende alles glaubt, weil das ist das Ziel. Und du wirst staunen, ich lese die drei, vier Verse noch, es steht sogar geschrieben. Also langsam. Er gab seinen Sohn. Warum? Paulus schreibt in Römer 5, Vers 8, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns starb, als wir Verfehler waren. Ja, hätte er doch nicht machen wollen, gell? Diese Nichtsnutze, wofür opfert er seinen Sohn für solche Nichtsnutze? Es geht noch weiter, Römer 5, Vers 10 sagt Paulus, er starb dafür, als wir noch Feinde waren. Paulus war einer der Größten, gell? Da waren Christenmörder. Und was macht der Herr mit ihm? Er lässt mal sein Licht leuchten und schon was passiert. Wenn wir noch an Johannes denken, wenn es um den Umfang geht, 1. Johannes 2, 2, ich zitiere es nur. Er starb nicht nur für unsere Verfehlungen oder Sünden, sondern auch für die des ganzen Kosmos oder der ganzen Welt. Ja, wozu stirbt er für die ganze Welt? Wenn er die Welt vernichtet oder für endlos quält oder was immer da so für Vorstellungen gibt, das würde nicht dem Heilsziel Gottes entsprechen. Gott liebt seinen Sohn, er liebt die Welt, er hat seinen Sohn gegeben, weil er den Kosmos liebt, weil er seine Schöpfung liebt. Und ich will auch noch Römer 8, 32 lesen. Damit wir den Paulus auch noch mit hineinnehmen, war Römer 18 ein ganz wichtiges Kapitel. Und da sagt er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschonte, sondern ihn für uns alle hingab. Und jetzt kommt die interessante Schlussfolgerung. Wenn er seinen Sohn für alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles in Gnade schenken? Also das Opfer muss da einen Sinn haben. Wozu macht er dieses Opfer? Weil er nach 1. Korinther 15,28 einmal alles in allen sein will. Und jeder, der das glauben kann, hat heute schon ein ewiges Leben. Und die Frage ist, wie viele Leute werden das glauben? Und Johannes Evangelium wird es wahrscheinlich zuletzt nehmen, als jemand, der Heilsgeschichte kennt. Aber ich finde das großartig, dass auch das Johannes Evangelium uns klar Auskunft gibt. Gleich im ersten Kapitel, da beschreibt der Johannes, geht es ja auch um das Zeugnis von Johannes dem Täufer, Christus betreffend. Da beschreibt Johannes hier Folgendes. Er sagt, dieser Johannes kam zum Zeugnis, Vers 7, auf das er betreffs des Lichtes Zeuge, auf das alle durch dasselbe glaubten, Konjunktiv. Johannes kam, der Johannes der Täufer, um Zeugnis von dem Licht, dem Christus zu geben, der an den Jordan kam. Vers 29, siehe das Lamm Gottes, das die Verfehlung des Kosmos enthebt, aufhebt, wegnimmt. Das heißt, der Kosmos hat dann keine Verfehlung mehr, wenn er sie weggenommen hat. Und im Vers 9, gleiches Kapitel, Johannes 1, sagt er, es war das wahrhaftige Licht, nämlich der Christus, das hinein in den Kosmos kommend jeden Menschen erleuchtet. Das ist das Ziel. Das heißt, Ziel ist, jeden Menschen zum Glauben zu führen. Da steht Jesus nicht alleine. Und Johannes in seiner Botschaft auch nicht. Ich erinnere an viele Verse bei Paulus, Römer 5 zum Beispiel. Du kannst das ganze Kapitel lesen. Aber ich zitiere Kolosser 1, 28. Er redet von Christus, den wir verkündigen, jeden Menschen ermahnend, jeden Menschen in aller Weisheit lehrend, auf dass wir jeden Menschen vollendungsgemäß in Christus darstellten, Konjunktiv. Das ist das Ziel, das hat noch nicht funktioniert. Das hat auch die letzten 2000 Jahre noch nicht funktioniert und es wird noch vielleicht tausende von Jahren dauern, wir haben das Millennium noch vor uns. Also, Ziel ist aber, jeden zum Glauben zu führen. Und jetzt kannst du dich fragen, hast du was dagegen, dass Gott einen Weg gefunden hat, alle zum Glauben zu führen? Das macht er doch nicht einfach so, sondern durch Erziehung, Zurechtbringung, Gerichte. Da gibt es ganz schwere und lange Wege, bis jemand das begriffen hat. Und ich möchte nicht der Letzte sein auf diesem Weg. Und deswegen nochmal Johannes 16, Vers 8 und 9, das ist mir ein wichtiger Text zum Ende, zum Schluss für diesen Gedanken. Johannes 16, 8 und 9 hat das Jesus ganz klar definiert, wie das funktioniert. Und da ging er über diese Erde noch, auch wenn das nach seiner Auferstehung war. Und als Kommender, er redet vom Geist, wird jener den Kosmos betreffs Verfehlung und betreffs Gerechtigkeit und betreffs Gericht überführen. Er hat ja vorher gesagt, ich bin nicht gekommen, den Kosmos zu verurteilen, die Welt zu richten, gell? Sondern ich bin gekommen, um sie zu retten. Und jetzt sagt er, ich schicke euch den Geist und der Geist wird den Kosmos, die Welt überführen. Wie denn? Betreffs der Verfehlung, Vers 9, da sie nicht an mich glauben. Das ist der ganze Richtergrund, die ganze Grundlage des Gerichts. Das heißt, die Menschen werden nicht verurteilt, weil sie von Adam abstammen und Sünder sind, sondern sie werden verurteilt oder gerichtet oder zurechtgebracht, weil sie nicht glauben, dass Jesus das geändert hat. Christus hat bezahlt dafür auf Golgatha. Deswegen kann Gott jetzt Heilsgeschichte machen. Und zwar Heilsgeschichte im wahren Sinne des Wortes, indem er alles, noch einmal alles, in seine Herrlichkeit zurückbringt. Römer 11, Vers 36. Das ist unsere Erwartung. Und ich glaube, Gott ist treu. Und genau das, was er sich vornimmt, das macht er auch. Und dafür wollen wir ihm danken. Amen. Amen.